im Schnittpunkt von Medienphilosophie und Philosophie of Mind. Und ich nehme an, da gibt es sicher einige Fragen, auch von den Philosophy of Mind Experten und dem Publikum. Wir haben 10 Minuten für die Diskussion. Bitte.
Und ich meine auch, man kann auch das Denken ohne zu sprechen, getrennt. Also wenn Informationen wichtig sind, diese sprachlich klingen, dann wird es viel schwieriger. Gerade die noch fragt, zum Kindern und Tieren, dass die ja vielleicht nicht sprechen können, aber denken möglicherweise.
Ja.
Genau.
Also das Nicht-Propositionale, das gab ein kurzes Zitat, das habe ich jetzt wirklich nicht, das sind ja immer die Dinge, die im Schreiben des Vortrags am Ende sieht man, wo es wieder spannend weitergeht. Es gibt ein Zitat, wo er das Informational System, das hatte ich vorgelesen, vorstellt und dann eben sagt, es geht um Wahrnehmung, also Wahrnehmung, Sprache und Erinnerung. Und Wahrnehmung wäre in diesem Fall ja das nicht-propositionale Element. Und diese Überlegungen stehen dann auch zu den sehr weitreichenden wahrnehmungstheoretischen Überlegungen, die Evans auch in diesem Buch entwickelt, auf die ich mich jetzt gar nicht beziehen konnte. Aber das heißt, er sieht in diesem Informationssystem eben durchaus auch so etwas wie, eben nicht propositional in dem Sinn von Wahrnehmungsmodalitäten. Ja. Das müsste man also dann ausarbeiten. Also in diesem Sinn ist, also entspricht der Informationsbegriff von Evans jetzt nicht dem, was wir so allgemein informationstheoretisch unter Informationssystem verstehen würden.
Und kann es eigentlich postmodale Informationen geben? Oder sind sie immer nur Teil eines Systems, in dem schon Sprache vorhanden ist?
Ich glaube, das wäre eine Frage, die man weiterentwickeln müsste. Weil, also ich meine, das Buch ist von John McDowell aus dem Nachlass entwickelt worden. Evans ist ja an Lungenkrebs gestorben, relativ früh. Es gibt also Passagen, in denen er sehr ausführlich das selber geschrieben hat, andere sind eben so rudimentär geblieben. Und sein Problem war jetzt wirklich sozusagen eine Vielfalt von referenziellen Ausdrücken zu erörtern, sodass jetzt diese andere Frage, die Sie beschreiben, nicht sein Problem war. Aber die wäre sicherlich fortzuführen. Und eben diese Frage von Sprache und Denken und Sprache, eben gerade weil er in diesem Informational System ja auch so etwas, also wahrnehmungstheoretische Elemente enthalten sieht, ist es natürlich so, dass er nicht wie ein klassischer Sprachphilosoph damit eben sozusagen Denken mit Sprache gleichsetzt, ist das nicht möglich. Ja, also da hat er eben auch diese nicht-propositionalen Elemente in dem, was er Gedanken nennt.
Ja. Also erstmal generell ist mir das Projekt sehr überzeugend. Ich habe zwei kleine Nachfragen. Das eine ist, was genau unter der Exterioritätsthese hier verstanden wird. Also es gibt ja die eine Möglichkeit zu sagen, okay, die Medien sind irgendwie, oder der Geist ist in gewissem Sinne äußerlich, insofern als wir mit Taschenrechnern und so weiter agieren. Das andere ist aber die engere Frage, was den Bezug auf einen Gegenstand festlegt. Also was genau ist dafür verantwortlich, dass dieser Bezug festgelegt ist. Ist das etwas Externes oder etwas Internes? Und da wollte ich fragen, um welche Art von Exteriorität es eigentlich geht. Der zweite Punkt ist damit verbunden, nämlich die Frage, Sie haben da von Normen gesprochen, technischen Normen, und davon, dass die Mechanismen sozusagen festlegen, ob es um korrekte oder inkorrekte Repräsentation geht. Und die Frage ist, woher beziehen diese Mechanismen ihre Normen? Also da gibt es ja verschiedene Angebote. Nicht? Man könnte ausgehen von biologischen Normen und dann weitergehen, aufsteigen zu sozialen Normen. Nun gibt es aber einen großen Streit darüber, ob man jetzt sozusagen basal biologisch oder sonst wie anfangen möchte oder ob man gleich im Sozialen beginnen möchte. Und das gewinnt dann auch die vorherige Frage, nämlich, inwieweit ist Sprache immer schon vorausgesetzt und damit eine gewisse soziale Normativität. Und die Frage ist also, wo Sie sich da, auf welche Seite Sie sich da schlagen wollen. Das sind die zwei Punkte. Also erstmal Exteriorität und dann, woher die Normativität der Mechanismen.
Also ich finde das zwei spannende Fragen. das zwei spannende Fragen, wo ich sage, ja, ich setze mich gleich hin und arbeite weiter. Und zwar, also diese Frage, die Sie mit dem Taschenrechner angesprochen haben, da ist meine Neugier, den Hinblick auf die Extended Mind-Hypothese, von der wir gestern ja auch der erste, in dieser Sektion der erste Vortrag war, dass ich das spannend finde, wie Clark und Chalmers eben genau das entwickeln, wobei ich im Augenblick auch eher daran bin zu erarbeiten, wie entwickeln Sie das, welche Begründungen können Sie dafür entwickeln? Aber die sagen ja ganz klar, okay, unsere mentalen Zustände supervenieren auch auf solchen externen Gegenständen wie Taschenrechner. Und was ich auch noch spannend finde bei denen, es gibt bei denen ja auch das motorische Moment.
Genau.
Ne? Und also sozusagen, da war ich dann so in der Frage der Verbindung eben von diesen externen Gegenständen, mit denen wir ja auch immer dann auch noch sensomotorisch umgehen. Ne? Also beispielsweise, ich bin immer noch ein Mensch, der eher handschriftlich denken kann, als mit diesem Geklapperer auf den Tasten. Und offensichtlich ist es nicht so ganz nebensächlich. Ne? Also das kann ich nur als Perspektive angeben, ja? Sodass ich denke, da kann man eine Facette reinholen. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt zu einer kohärenten Theorie komme im ersten Anlauf, sondern eher zu einer Erarbeitung verschiedener Mosaiksteine, die dann zeigen könnten, ob man sowas überhaupt konsistent weiterentwickeln kann. Zum Zweiten, ja gut, die technischen Normen. Da würde ich erstmal so bleiben, dass ich das eigentlich aus der Technikphilosophie gelernt habe. Also das fehlte mir immer in der Medientheorie, dass ich gesehen habe, die Technikphilosophen diskutieren da sehr viel stärker, inwieweit da überhaupt technische Normierungen vorliegen müssen, inwieweit da natürlich aber auch institutionelle Momente bestehen.
Ja, darf ich da nochmal nachfragen?
Ja, kurz.
Das Problem ist halt nur, wenn man diese technische Norm annimmt, kann man ja ganz schnell individualistisch gegensteuern und sagen, naja, das sind doch abgeleitete Normen. Ich konstruiere ein Ding und ich lege damit fest, sozusagen, welcher Norm dieses Ding genügt. Und dann hätte man diesen Einwand der abgeleiteten Norm und dann ist es doch wieder individualistisch, von dem Sie ja weg wollen.
Ja gut, aber dann würde jeder Ingenieur Ihnen sagen, das machen nicht Sie alleine, sondern der VDI pocht auf sein Recht, dass er da ein gewaltiges Mitspracherecht hat. Also ich glaube gerade da, also wenn es um die Festlegung von Normen, von technischen Normen geht, also ich meine, dass mein Laptop hier sich in Österreich anschließen lässt und dann hier auch funktioniert, beruht ja auf ganz einfachen technischen Standards und die hat keiner von uns allein entwickelt.
Das wäre dann sozial einfach.
Ja, genau. Ja.
Danke. Eine Frage haben wir noch. Bitte.
Ja, ich schließe mich an, was mein Vorredner hat. Interessanter Vorschlag, sozusagen zu diesen Bereichen, diese Brücke zu schlagen. Und da ich diese externalistische Philosophy of Mind eigentlich gar nicht kenne, einfach mal zwei Nachfragen aus einer Luhmann-Perspektive. Sie haben ja auch den Begriff Kommunikationsmedium ins Spiel gebracht. Und ich habe also an zwei Stellen mindestens noch so ein bisschen Probleme, das nachzuvollziehen. Beziehungsweise finde den systemtheoretischen Ansatz oder auch bestimmte Diskussionen in der Medienphilosophie, würde ich sagen, sehe ich noch nicht so richtig, wie man von der Philosophy of Mind Perspektive profitiert. Also der eine Punkt wäre die These, dass die Theorie der Kommunikationsmedien, also Sie hatten sich auf Krämer bezogen, aber dass diese Theorie der Kommunikationsmedien mit einem wahrnehmungstheoretischen Rahmen in Zusammenhang gebracht werden soll, muss, und dass der Begriff der Kognition quasi dafür steht, dass man aus diesem wahrnehmungstheoretischen Rahmen irgendwie rauskommt. Das verstehe ich eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht. Also weil ich gar nicht sehe, wie sozusagen diese Theorie der Kommunikationsmedien bei Luhmann erstmal, aber vielleicht auch sozusagen mit Blick auf Krämer, warum die in diesem Rahmen sein soll und also inwiefern der Begriff der Kognition da eine Alternative anbietet. Und der zweite Punkt ist vielleicht eher so ein spezifischer der Medientheorie selber, das Problem von Hörensagen und Authentizität. Also das Hörensagen kam ja ins Spiel bei ihm, das wäre ja sozusagen auch ein typischer Luhmann, der fängt sein Buch Realität der Massenmedien so an. Aber dann kommt die Authentizität, also die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Quellen etc. Und da wäre dann die Frage, wie kommt man eigentlich zu dieser Authentizität? Ist die nicht auch selbst produziert medial? Also Authentizität? Und wenn das so ist, müsste man nicht das zumindest relativieren. Zwar kann, klar kann man was über Quellen sagen, aber man kann nicht etwas über eine Realität sagen. Sondern der Witz bei der Medientheorie aus meiner Sicht wäre ja der, dass man etwas erfährt darüber, wie Medien Realität konstruieren.
Mhm. Ich fange gleich bei dem zweiten Punkt an. Also ich sympathisiere nicht unbedingt mit Luhmann.
Ja.
Deswegen habe ich das eigentlich auch so ganz kurz erwähnt, dass ich, also ich finde das sehr sympathisch, erst einmal mit Evans, dass er sozusagen diese realistische Intuition von Russell aufgreift und gleichzeitig zeigt, wo die nicht funktioniert. Ich denke aber auch, dass sozusagen, also, dass sozusagen auf der Seite der, von der Medientheorie hier natürlich sozusagen das komplexere Wissen darüber einzubringen wäre, dass eben Medien, in der, also wie Sie sagen, in einer bestimmten Weise auch Realität produzieren, beziehungsweise ich würde sagen, zumindest auch unseren Zugang zur Welt vorgeben. So würde ich das vielleicht sagen. Also ich bin an einer bestimmten Stelle bin ich immer noch ganz traditionelle Realistin. Und da sehe ich auch tatsächlich, das habe ich jetzt hier nicht so hervorgehoben, sehe ich tatsächlich den Beitrag der Medientheorie, dass sie hier schon ein sehr breit gefächertes Spektrum aufweist an Überlegungen, die hier einzubeziehen wären. Ja. Zum ersten Punkt, ja gut, dieses war, also für mich war das lange Zeit immer so, warum haut das nicht so hin, also in den Ansätzen, mit denen ich mich beschäftige. Also ich komme auch von Krämer, ich habe lange Zeit mich sehr intensiv mit ihrem Ansatz auseinandergesetzt und mit ihm auch selber gearbeitet. Und dann ist mir aber eben, also, und ich habe sie immer erlebt als eine, die diesen Anspruch hat, nämlich von der Exteriorität des Geistigen zu sagen, das hat Auswirkungen auf unser Denken, auf den Bereich des Kognitiven, also so im ganz weiten Sinn. Und dann kam ich also nur gerade bei ihr, weil sie das so wirklich so weitreichend formuliert und auch in einer Weise, mit der ich sympathisiere, dass ich irgendwie mal gefragt habe, warum kommt die Frau aber an dieser Stelle nicht weiter? Und das war jetzt bei dieser, also das betrifft jetzt wirklich nur den Krämerschen Ansatz vielleicht, das müsste ich dann überprüfen, inwieweit das auch für andere zutrifft, dass sie eigentlich aus diesen wahrnehmungstheoretischen Überlegungen nicht weiter nicht rauskommt. Und da würde ich jetzt wiederum einfach mit der philosophischen Semantik sagen, Wahrnehmung reicht nicht, um Sinnhaftigkeit erklären zu können und um Verstehen erklären zu können.
Das Komische ist doch, dass Sie sozusagen aber einen Grund der Information zunehmen und Kommunikation ist ja ein Unterschied zu Information, gerade durch Sinnverstehen definiert. Deswegen verstehe ich
das. Ah ja, ich verstehe. Gut, das, also ich habe da, ich glaube, da habe ich, also da habe ich etwas salopp diesen Begriff des Kommunikationsmediums eingeführt, also salopper, als Sie das jetzt aufgreifen. Also da muss ich, da danke ich Ihnen.
Mhm. Gut, danke. Wir sind am Ende. Danke für Ihre Beiträge und danke für den Vortrag.